SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Deutsche Welle hat in Moskau zwei Korrespondenten. Wie alle ausländischen Journalisten müssen sie beim Außenministerium akkreditiert sein, und das sind sie auch. Aber jetzt geraten sie wohl zwischen die Fronten in einem Streit zwischen Moskau und Washington über die Rolle von Auslandsmedien. Die USA hatten per Gesetz den russischen Sender RT verpflichtet, sich als ausländischer Agent zu registrieren. Postwendend verabschiedeten Parlament und Duma diese Woche auch ein solches Gesetz, was auch zum Beispiel die Deutsche Welle treffen dürfte. Sabine Stör berichtet über das Streben nach mehr Kontrolle über kritische Auslandssender in Russland.
Moskau will Vergeltung, die hatte der russische Präsident selbst angekündigt. Für ihn ist das Vorgehen der USA ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Jetzt sollen sich auch ausländische Medien in Russland zum ausländischen Agenten erklären müssen. Ein Begriff, der schnell nach Verräter und Staatsfeind klingt. Interessant ist, es trifft nicht nur amerikanische Sender, sondern allgemein diejenigen, die in ihren Sendungen über Russland berichten, gerade jetzt vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen, die ihre Beiträge in Russland ausstrahlen und vor allem die aus dem Ausland finanziert werden. Der stellvertretende Sprecher der Duma, Pjotr Talstoi, erklärt:
Wenn ein ausländisches Medium in die Liste der ausländischen Agenten aufgenommen wird, muss es dementsprechende Finanzberichte vorlegen und bestimmt auch die eigenen Beiträge entsprechend markieren, so wie das RT in den USA machen muss. Wir wollten solche Gesetze gar nicht beschließen. Sie sind eine Antwort auf das, was die USA machen.
Und offenbar spielt es keine Rolle, ob es sich um einen staatlichen Auslandssender wie Voice of America oder die Deutsche Welle oder einen privaten handelt, wie den amerikanischen Nachrichtensender CNN. All diese Namen sind schon gefallen. Ausländische Korrespondenten dagegen und ihre Büros sollen nicht betroffen sein, sagt Duma-Vizesprecher Talstoi. Und Andrei Klimov, Mitglied des Föderationsrates, also des Oberhauses im Parlament, versucht zu beschwichtigen.
Wir sind uns absolut im Klaren, dass wir in dem Fall nicht auf die Aktivitäten der Deutschen Welle reagieren oder zum Beispiel der deutschen, der französischen oder irgendeiner anderen Regierung. Keiner hat hier vor, gegen die ganze Welt, gegen alle Massenmedien einen Krieg zu führen. Wenn das Gesetz bei uns im Föderationsrat ankommt, werden wir es prüfen. Das war's.
Ein ähnliches Gesetz gilt bereits für Nichtregierungsorganisationen in Russland. Sie müssen sich seit 5 Jahren als ausländischer Agent registrieren, wenn sie aus dem Ausland finanziert werden. Das bedeutet vor allem häufiges Darlegen der Finanzen und des Personals. Die viele Bürokratie behindere sie deutlich bei ihrer Arbeit, klagen die NGOs. Darüber hinaus wird das geplante erweiterte Mediengesetz hauptsächlich eins: es dem Staat ermöglichen, ausländische Medien besser zu kontrollieren.
Schon längst unter der Kontrolle des Kremls sind allerdings zahlreiche russische Medien, unter anderem die landesweiten Fernsehsender. Unter anderem deshalb liegt Russland auf der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ziemlich weit hinten, auf Rang 148 von 180 Ländern. Etwas besser steht derzeit die Ukraine da. Sie wird auf Rang 102 gelistet. Aber Journalisten stehen auch dort unter Druck. Ich zitiere mal Reporter ohne Grenzen: Viele Journalisten müssen mit Gewalt oder gezielten Anschlägen rechnen, wenn sie kritisch berichten. Der preisgekrönte investigative Fernsehjournalist Alexei Bobrovnikov war so gefährdet, dass er seit 11 Monaten in Deutschland lebt, als Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Nun muss Bobrovnikov möglicherweise sogar in Deutschland um sein Leben fürchten. Ein ehemaliger Offizier der ukrainischen Armee schreibt auf seiner Facebook-Seite unter anderem: Sie müssen sterben, und zwar schneller als Sie glauben. Ich habe den Journalisten Johannes von Donani von der Stiftung gefragt, warum er diese öffentlichen Morddrohungen ernst nimmt.
Alexei Bobrovnikov wird von der 92. Brigade der ukrainischen Armee direkt bedroht. Es gibt dort einen ehemaligen Angehörigen der Aufklärungseinheit, der heute sich Rechtsberater nennt, dieser 92. Brigade. Und der schreibt im Facebook ganz offen, dass die Hunde und ihre Lakaien wie Bobrovnikov und seine Quellen eigentlich nichts verdienen als die Kugel, und zwar schneller, als sie sich das erträumen können.
Was denken Sie, ist die Absicht hinter diesen Drohungen?
Es ist zunächst mal ein Schüchtern natürlich. Alexei Bobrovnikov hat im Gebiet der Ostukraine, also der Konfliktzone, recherchiert, eigentlich zu Anfang nur muss man sagen, in Anführungsstrichen, zu dem, was dort militärisch und politisch geschah. Dann stieß er auf eine Spur, dass nämlich diese 92. Brigade in Schmuggelgeschäfte verwickelt sein könnte. Das war der Anfangsverdacht. Dann hat er das ziemlich gut bestätigt und als dann seine Quellen eine nach der anderen umgebracht wurden und auch der Tod dieser Männer immer so dargestellt wurde, wie es eigentlich nicht sein konnte. Also da gibt es einen, der ist angeblich mit dem Gesicht nach vorne auf eine Landmine gesprungen, um Selbstmord zu begehen. Das Dumme ist, nur der arme Mann hat lauter Wunden im Rücken. Also als er das alles entdeckt hat, hat er angefangen, das zu publizieren. Auf die Publikation hin kam sein Chefredakteur eines großen ukrainischen Fernsehsenders und sagte, zu deinem eigenen Schutz solltest du damit aufhören und ich entlasse dich jetzt. Und als dann die Drohungen nicht aufhörten, vor einem Jahr etwa, hat die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte sich entschlossen, Alexei Bobrovnikov nach Deutschland zu holen, aus der direkten Gefahr heraus. Das ist ein Jahr lang gut gegangen, jetzt die neuen Drohungen.
Ja, denken Sie denn, dass Herr Bobrovnikov tatsächlich auch hier in Deutschland gefährdet sein könnte?
Ach, wissen Sie, man weiß das nie. Meine eigene Erfahrung aus Krisen und Kriegsgebieten zeigt, dass ganz viel gebellt, aber längst nicht so häufig gebissen wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Stiftung zwar Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte heißt, das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass Herr Bobrovnikov notwendigerweise in Hamburg lebt im Augenblick. Natürlich gibt die Stiftung seine Adresse nicht raus, selbstverständlich werden seine Telefonnummern nicht hergegeben, aber wir sind so besorgt in Hamburg, dass wir die zuständigen Sicherheitsbehörden informiert haben und gesagt haben, hallo, hier passiert etwas, was nach unseren Standards in Deutschland auf jeden Fall nicht akzeptabel ist.
Ihre Stiftung hat ja unterschiedliche Gäste, die einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich, dass sie politisch Verfolgte sind. Bemerken Sie, dass Journalisten heute weltweit mehr Bedarf haben an Hilfsangeboten wie Ihren als früher?
Natürlich überall dort, wo Freiheiten, wo Freiheitsrechte, wo demokratische Rechte, wo Menschenrechte nicht beachtet werden und wo es dann immer noch, Gott sei Dank, kritische und aufmerksame Journalisten gibt, dort werden die als erste bedroht. Und die Stiftung merkt natürlich, dass in den letzten Jahren die Zahl von verfolgten und bedrohten Journalisten dramatisch zugenommen hat. Das ist das eine. In der Vergangenheit war es ja eher so, dass wir gesagt haben, naja, wenn das irgendwo aus Schwarzafrika kommt oder vielleicht aus China, dann ja, rechnet man damit. Was ich beobachte ist, die Bedrohung kommt näher. Die Stiftung hat in diesem Jahr einen Gast eben aus der Ukraine, das ist nun mal mitten in Europa. Sie hat einen Gast aus Mazedonien, auch das ist nicht nur ein Land mitten in Europa, sondern ein Kandidat für die EU-Mitgliedschaft. Es kommt näher, die Bedrohung. Und wir merken das natürlich in Deutschland auch, dass wir in irgendeiner Form anfangen zu recherchieren, dass es dann manchmal eng wird. Nicht so eng wie im Fall von Alexei Bobrovnikov, das ist sicherlich richtig, aber das Klima wird rauer.
Sagt Johannes von Donani von der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte wegen der Drohungen gegen den TV-Journalisten Alexei Bobrovnikov. Ich erzähle dir etwas, aber du darfst es auf keinen Fall weitersagen. Dieses Spiel kennt man aus dem Privatleben. Es bringt einen manchmal in unangenehme Situationen. Im Verhältnis zwischen Personen des öffentlichen Lebens und Journalisten gibt es das auch. Meistens heißt es Hintergrundgespräch. Das sind Gespräche, deren Inhalt in der Regel nicht direkt zur Veröffentlichung gedacht sind. Sie sollen Erklärungen liefern und Zusammenhänge deutlich machen, die für das jeweilige Thema wichtig sind. Aber nicht alle Journalisten kommen in den Genuss solcher Termine. Und manchmal ist vielleicht auch Kumpanei im Spiel. Michael Mayer über eine schwierige Gemengelage.
Ja, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank an die Bundespressekonferenz, dass ich wieder eingeladen wurde.
Wenn Angela Merkel oder andere Politiker in der Bundespressekonferenz Fragen beantworten, dann kann es schon mal vorkommen, dass der jeweilige Politiker am Pult einen Unter-3-Knopf drückt, der dann ein Schild an der Seite des Raumes erleuchtet. Wenn das passiert, müssen alle Fernsehübertragungen unterbrochen werden und auch Zeitungsjournalisten dürfen aus dem dann Gesagten nicht zitieren. In der Praxis passiert das zwar nicht allzu häufig, aber gelegentlich eben doch. Das Prinzip der unterschiedlichen Kategorisierung geht 100 Jahre zurück bis ins Kaiserreich, sagt Gregor Mainz, Leiter der Bundespressekonferenz. Diese Praxis, dem Gegenüber die Gelegenheit zu geben, frei zu reden, ohne wörtlich zitiert zu werden, sei durchaus sinnvoll, so Mainz.
Ein kleines Beispiel ist, wir haben jedes Mal, wenn ein Kommandeur von ISAF Nord in Nordafghanistan zurückkam von seinem in der Regel einjährigen Einsatz, ihn eingeladen, sich unseren Fragen zu stellen, und zwar zweigeteilt. Zuerst waren die Kameras da, unter eins, das, was seine Bilanz ist. Aber damit wir dann das volle Bild erfuhren, sind wir dann danach unter drei gegangen. Und dann hat er auch uns das erzählt, was die Taliban nicht unbedingt in der Zeitung lesen mussten. Und uns allerdings für die Beurteilung dessen, was dort sich an Problemen, Herausforderungen für die Bundeswehr stellt, von unschätzbarem Wert war.
Nicht immer halten sich alle Medien an die Vereinbarung. Selbst der Spiegel hat schon mal aus Hintergrundgesprächen zitiert. Das ist zwar nicht an der Tagesordnung, passiert aber immer mal wieder. Nun stellt sich die Frage, wenn explizit zu Hintergrundrunden geladen wird, wenn also der gesamte Gesprächsverlauf unter drei ist, ob so etwas zu Kumpanei verführt. Tanjew Schulz, Journalismusprofessor an der Uni Mainz, meint, dass es durchaus immer wieder Gespräche gibt, in denen Missbrauch und Manipulation betrieben wird. Aber
es gibt diese Beispiele, die einfach sehr, sehr wertvoll sind für Journalisten, um etwas zu verstehen, um wirklich etwas zu ergründen. Im Hintergrund viele sensible Themenbereiche, wo nicht alles öffentlich gemacht werden kann und darf. Denken Sie auch an andere Fälle, wo in der Türkei deutsche Staatsbürger inhaftiert sind und so weiter. Es gibt Zusammenhänge, wo sich eine Exekutive nicht direkt öffentlich erklären kann, sodass es diese beiden Seiten hat.
Aber, so Tanjew Schulz, in Deutschland sei viel zu viel geheim. Selbst recht banale Sachverhalte kämen öfters mal mit unter drei Vermerk aus den Ministerien. Die richtige Balance zu finden zwischen berechtigtem Interesse nach Vertraulichkeit auf der einen und Transparenz auf der anderen Seite ist sicher ein Aushandlungsprozess, der immer wieder neu geführt werden muss. Joost Müller-Neuhof, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, ging die Praxis des Kanzleramts, nur bestimmte Journalisten zu Hintergrundrunden einzuladen, zunehmend gegen den Strich. Er selbst wurde nicht eingeladen und klagte dagegen vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Müller-Neuhof klagt auf ein Gleichbehandlungsgebot. Er könne zwar nachvollziehen, dass manches geheim bleibt, hätte aber zumindest gerne Kenntnis der jeweiligen Informationen.
Und da will ich mich auch nicht sperren. Es mag eine Menge Einzelfälle geben, wo das hinkommt. Aber pauschal zu sagen, das ist vertraulich, das geht meines Erachtens nicht. Die Frage ist, wenn diese Pressekonferenz stattgefunden hat, kann ich im Nachhinein Anteil an den dort vermittelten Informationen nehmen? Ich glaube, darauf gibt es grundsätzlich einen Anspruch. Und nur im Einzelfall, bei einem Einzelfall geschützten Information, kann der verweigert werden, sonst aber nicht. Dafür haben wir Auskunftsrechte als Journalisten.
Joost Müller-Neuhof sieht das Werkzeug des Hintergrundgesprächs ohnehin skeptisch, denn es werden gezielt Informationen an bestimmte Journalisten vergeben, die dann später verklausuliert in Beiträge und Artikel sickern. Für den Leser, Zuschauer und Zuhörer ist das oft gar nicht nachvollziehbar, woher manche Informationen kommen, sagt Joost Müller-Neuhof.
Auf dem kommt es aus meiner Sicht an. Der muss nachvollziehen können, habe ich hier eigentlich eine Information der Journalisten oder habe ich eine regierungsamtliche Information? Und insofern besteht auch aus der Seite des Publikums heraus ein Interesse zu wissen, woran bin ich hier eigentlich?
Bislang war es einigermaßen kompliziert. Wer sich zum Beispiel für Hörspiele interessiert, konnte auf den Internetseiten der einzelnen ARD-Landesrundfunkanstalten danach suchen. Viele Schätze konnte man da finden, aber es hat halt ein bisschen gedauert. Jetzt gibt es die ARD-Audiothek. Die Idee, mit einem Klick gebündelt alle, zum Beispiel Hörspielangebote der ARD. Martin Bohne.
Jederzeit das Beste hören, so das Versprechen der neuen ARD-Audiothek. Zum Beispiel die Hörspielserie Der Paartherapeut, die man sich ab heute exklusiv in der App anhören kann.
Warum sind Sie hier?
Ich bin hier, weil ich den Plan, den ich hatte, gefährdet sehe durch Marie.
Der Plan war?
Ein Kind zu bekommen.
Mit ungewöhnlichen, zuweilen schonungslosen Methoden drängt Therapeut Klaus Kranitz die Paare in stets neue Situationen. Der Clou dabei, es gibt keinen vorgeschriebenen Text, die Schauspieler improvisieren.
Und dem zuzuhören, wie die sich dort streiten, wie echte Paare oder auch zusammenfinden wieder wie echte Paare, macht wirklich großen Spaß.
Sagt Jan Weihrauch, Programmdirektor von Radio Bremen und Leiter des Audiothekprojekts der ARD. Netflix für die Ohren hat er als Ziel bei der Entwicklung der App ausgegeben.
Viel von dem, was damit gemeint war, ist erfüllt. Also es ist sehr sinnlich, es ist intuitiv zu bedienen. Und es gibt so viele Inhalte, die einen überraschen. Also insofern würde ich sagen, es ist gelungen, da ein Netflix für die Ohren zu schaffen.
Der Schauspieler Peter Lohmeier, einer der Akteure im Paartherapeuten, bekennt, die App und er, das könnte ein Paar ohne Beziehungsprobleme werden.
Also übersichtlich. Und das ist mir das Liebste. Hab gleich Lust gekriegt auf die nächste Autofahrt, wo ich wusste irgendwie, dann findet man was schnell.
Und zwar das Beste, dass die Radioprogramme der ARD und des Deutschlandradios an Wortinhalten produzieren. Bisher schwer im Netz zu finden, jetzt erstmals gebündelt und on demand, also wann immer man Lust und Zeit hat. Wer will, kann sich die Beiträge zur Offline-Nutzung auf sein Smartphone herunterladen. 560 Sendereien sind aktuell in der App vertreten. Darunter natürlich Hörspiele wie der Radiotatort und Dokumentationen wie das Radiofeature. Aber auch Hintergrundsendungen zu aktuellen politischen Themen oder Comedy.